Bund, Land, Kanzleramt.
Herr Professor Diederich, in Berlin scheint es eine Lösung gegeben zu haben. Die Verhandlungen zur GroKo scheinen zu Ende zu sein. Erst einmal vorweg, sind Sie erleichtert?
Nein, weder noch. Ich bin nicht erleichtert, ich bin auch nicht besorgt. Es war ein vernünftiger, normaler Prozess. Und dass der sich so lange hingezogen hat, seit den letzten Wahlen, also seit letzten September, das hängt ja nun nicht an den Verhandlern, die jetzt verhandelt haben, sondern daran, dass die Jamaika-Verhandlungen, die vorher stattgefunden haben, letztlich, als sie kurz vorm Ende standen, gescheitert sind, weil sich die FDP vom Acker gemacht hat, die Flucht ergriffen hat und einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Also insofern finde ich, dass es jetzt vernünftig abgelaufen ist, ein vernünftiges Ende gefunden hat. Aber wieso sollte man erleichtert sein? Ich kann vielleicht sagen, drei Verliererparteien, die die letzten Wahlen verloren haben, unter der Führung einer Kanzlerin, die diese Verlierer geführt hat, haben jetzt einen Vertrag für weitere Jahre geschlossen, um weiter zu regieren. Ob man deswegen erleichtert sein soll, weiß ich nicht. Für die Stabilität der Bundesrepublik zunächst einmal sicherlich wichtig, aber für die weitere Perspektive der verschiedenen Parteien alles mit einem großen Fragezeichen versehen.
Eine mögliche Konstellation könnte es auch sein, dass Martin Schulz jetzt den SPD-Vorsitz abgibt an Andrea Nahles und damit aus dem politischen Tagesgeschäft und auch der möglichen Erneuerung der SPD erst einmal heraus ist, was dann wiederum bei Frau Nahles, einer ehemaligen Juso-Chefin, liegt. Ist das vielleicht auch ein Zeichen an die Jusos, die jetzt gesagt haben, eine GroKo wollten wir gar nicht?
Wenn es so kommt, bedeutet das schon eine grundlegende Veränderung, vor allen Dingen eine radikale Verjüngung. Es ist das erste Mal, dass in der SPD eine Frau an der Spitze stehen würde. Also das ist schon ein Signal an viele jüngere Menschen und führt vielleicht zu der bisher ja noch nicht vorhandenen Aufbruchstimmung.
Das Ressort Finanzen, das Finanzministerium, auch das ließ sich die CDU entlocken. Es geht an die SPD. Und hier wird Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz als neuer Finanzminister gehandelt.
Interessant, ja.
Wollte gerade fragen, eine interessante Entscheidung also für Sie?
Ich finde es eine interessante Entscheidung. Aber angesichts des Spektrums der Fähigkeiten im SPD-Personal auch eine richtige Entscheidung. Ich denke schon, also wenn Scholz bereit ist, das Hamburger Bürgermeisteramt aufzugeben, das eines der ehrenvollsten Ämter in der Bundesrepublik ist, ist das schon eine große Konzession an seine Partei. Aber es zeigt auch, wie hoch dass die Bedeutung des Finanzministeriums in der Bundesrepublik eingeschätzt wird. Also, und es ist schon ein großer Zugewinn, wenn die SPD über das Finanzministerium verfügt.
Im Bereich innerer Sicherheit, die ja im Moment auch immer noch weiter sehr wichtig ist, da wird es auch einen Wechsel geben, denn da blickt nicht mehr die CDU, sondern die CSU drauf. Das Innenministerium geht an die Kollegen aus Bayern. Allerdings wird es ein, ja, ich sag mal, Superministerium, denn es wird ausgebaut. Das heißt nicht nur Innen, sondern auch noch Bau- und Heimatministerium unter wahrscheinlicher Führung von Horst Seehofer. Für Sie eine Überraschung, dass er von Bayern nach Berlin wechselt?
Nein, es ist keine Überraschung, dass er nach Berlin wechselt, nach allem, was vorgegangen ist. Er ist ja in Bayern aus dem Amt gebracht worden durch Herrn Söder. Und es war aber klar, dass Seehofer eben nach den Verhandlungen in die Bundesregierung eintreten möchte. Das geschieht nun, dass er gerade das Innenministerium kriegt, und zwar in einer aufgewerteten Form. Das spricht dafür, dass die CSU außerordentlich Druck gemacht hat und nun jetzt mit diesem Ministerium belohnt wird. Das ist schon. Und die Arrondierung dieses Ministeriums durch Bau und Heimat, ja, Bau ist schon ein wichtiger Punkt. Was in dem Heimatteil drin ist, das wollen wir noch mal sehen, da kann ich mir noch gar nichts vorstellen.
In der Tat gibt es da noch keine Details. Jetzt gibt es einige, die kritisieren, warum es denn ja ein eher rückwärtsgewandtes Heimatministerium geben solle, wo doch eigentlich ein Digitalministerium viel wichtiger gewesen sei. Ist das vielleicht auch ein Zugeständnis der Union an die CSU, dass man sagt, mit Blick auf die bayerische Landtagswahl, da müsst ihr euch gegen die AfD behaupten?
Naja, die CDU sagt das nicht, aber die CSU hat das gefordert. Ich sehe den Begriff Heimat dort auch nur als eine, im Grunde genommen eine Symbolhandlung, um der CSU die Möglichkeit zu geben, zu sagen, seht mal, wir sind die, die sich eigentlich den Deutschen in ihrer Heimat zuwenden. Wie gesagt, mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, was in dem Heimatmuseum alles drin sein soll. Das kann so die finanzielle Förderung von Volkstanzgruppen genauso sein wie der Aufbau eines Heimatschutzes nach amerikanischem Muster. Also alles ist da denkbar. Das muss man jetzt nochmal sehen, was da reinkommt.
Lassen Sie uns noch einmal auf das Wirtschaftsministerium schauen. Das wiederum geht von der SPD an die CDU. Und hier wird als heißer Kandidat Peter Altmaier gehandelt, der bisher ja Kanzleramtschef war. Ist das auch für Sie eine, erfahrene Personalie, die dort ins Wirtschaftsministerium wechselt?
Es ist eine erfahrene Personalie. Und ich will etwas dazu sagen. Man muss ja auch überlegen jetzt in der langen Perspektive, wer wird es denn sein, der Frau Merkel einmal ablöst? Und ich denke, den engeren Kreis derjenigen, die es sein können, gehört auch Herr Altmaier. Also insofern ist es schon gut, dass er ein wichtiges Ministerium bekommt. Man muss ja sehen, dass das Wirtschaftsministerium gar nicht so sehr viele inhaltliche Kompetenzen hat. Es ist ja mehr ein ideologisches Ministerium und ein Ministerium, das die Beziehungen zur Wirtschaft aufrechtzuerhalten hat. Und da ist Herr Altmaier, denke ich, schon am richtigen Platz.
Wenn Sie gerade die Nachfolge von Kanzlerin Merkel angesprochen haben, sehr heiß gehandelt für einen Ministerposten wurde eigentlich auch die saarländische Ministerpräsidentin Frau Kramp-Karrenbauer, die nun aber wohl nicht nach Berlin wechseln wird, weil sie auch als mögliche Wirtschaftsministerin gehandelt wurde. Was bedeutet das jetzt für den engeren Kreis der möglichen Merkel-Nachfolger?
Na, das heißt noch nicht, dass die ausgeschlossen ist. Das muss man sehen. Ich meine, die Zahl der Ministerämter ist begrenzt. Und da die CDU ja wichtige Ämter an SPD und CSU abgeben musste, ist es verständlich, dass zunächst einmal der innere Kreis um Frau Merkel bedient wird. Und die Leute, die aus den Ländern kommen, also eben wie Frau Kramp-Karrenbauer, da noch etwas zurückstehen müssen. Aber das bedeutet keine Abwertung, sondern es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass nicht so viele Ämter zur Verfügung stehen, dass jeder bedient werden kann. Ich werte das nicht als eine Abwertung für Frau Kramp-Karrenbauer, sondern mehr für eine pragmatische Geschichte. Sie müssen ja sehen, dass auch wichtige Kanzlerschaften in der Bundesrepublik, etwa Helmut Kohl, aus den Ländern in den Bund gekommen sind. Insofern bleibt Frau Kramp-Karrenbauer auch Führungsreserve.